Die Überschrift für den Gottesdienst bzw. für die Predigt heute heißt Unkraut jäten und Kantenpflege. Nun wundert man sich vermutlich, wie in einer Predigt, in einem Gottesdienst so gartentechnische Begriffe auftauchen. Aber ich will uns erinnern, dass wir den Rahmen der Predigtreihe ja so gesteckt haben, dass wir gesagt haben, wir sind unterwegs in unserem geistlichen Garten, in unserem persönlichen geistlichen Garten, den jeder sozusagen in seinem Leben darstellt. Und die Frage ist, wie reifen und wachsen wir in unserer Nachfolge, in unserem Leben mit Jesus? Und deshalb denke ich, ist es gut, diesen Rahmen einfach nochmal in Erinnerung zu haben und zu klären und sich klarzumachen, das neue Leben, das Gott mir gibt, ist wie ein neues Stück Land, wie ein Garten, in dem es wächst. Da wachsen Dinge, die schon immer dort waren. Hecken, kleine Büsche, manches Kraut und wir würden auch sagen, manches Unkraut. Und wenn wir nun einen Garten anlegen, dann ist dieser Garten entweder ein Gemüsegarten, ein Garten, in dem wir etwas wachsen lassen wollen, das wir ernten. Früchte. Vielleicht haben wir einige Bäume gepflanzt, wo wir dann Äpfel und Birnen ernten wollen. Wir haben Hecken gesetzt, wo es dann für uns mittlerweile kaum noch vorstellbar Stachelbeeren gibt. Keine Kiwis, sondern Stachelbeeren. Wo es Riebelesbeeren, sagen die Schwaben, diese kleinen roten Träubchenbeeren, die man dort wachsen lassen kann. Wenn man sie zum Kuchen verarbeitet, dann gibt es die Erkenntnis, es gibt nicht nur süßen Kuchen. Es gibt auch sauren Kuchen, der alles zusammenzieht. Es gibt so unterschiedliche Früchte. Wir können Beete anlegen, wo wir Karotten wachsen lassen, Kohlrabi oder Salat. Und wir werden entdecken, sobald wir etwas pflegen, sobald wir etwas anlegen in unserem Garten, wächst nicht nur das Gute, das, was wachsen soll, sondern wir entdecken, es wachsen auch andere Dinge. Da wachsen Kräuter und Gräser, die wachsen in der Regel schneller und raumgreifender als eigentlich das Gute, was wir ziehen, was wir züchten wollen, was wir ernten wollen. Und dieses Bild sozusagen ist im Hintergrund für uns heute Morgen, wenn wir sagen, wir reden über Unkraut jäten und Kantenpflege. Kantenpflege bedeutet, wenn jemand einen Rasen gepflanzt hat, dass es meistens eine Abgrenzung gibt. Rasen, wenn er jetzt nicht gerade nur englisch wunderbar mit der Hand gepflegt ist, hat auch die Tendenz, ein Stück zu verkrauten und sozusagen über den Rand hinaus zu wachsen und sich auszubreiten auf den Weg. Und dann geht man hin, entweder man setzt eine Begrenzung, eine Platte ein oder eine Pappe, oder aber man sticht ein Stück des Rasens heraus, des Bodens heraus, man macht eine kleine Furt, sodass im Grunde eine kleine Rinne entsteht. Kantenpflege, um die Abgrenzung sozusagen zu markieren. Das Wort heute Morgen aus dem Kolosserbrief ist für mich so ein Wort, das ich in diesem Rahmen dieses Bildes einmal versuchen möchte, uns vor Augen zu führen. Erster Gedanke dazu. Wir starten bei Kolosser, Kapitel 3, bei den ersten Versen. Wenn ihr also mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben erscheint, werdet auch ihr mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Erste Beobachtung, es gibt einen Gegensatz zwischen dem, was Leben von Gott und aus der Hand und aus der Qualität Gottes ist, und Leben, das zu mir als Mensch gehört, in dieser irdischen Zeit. Wenn wir also sagen, wir sind an Jesus Christus gläubig geworden, so ist ja auch das Dokument in unserer Taufe, dann bedeutet es, wir sind gestorben mit unserem alten Menschen. Und neues Leben von Gott soll an mir und bei mir und in mir sich entwickeln. Wo kommt dieses neue Leben her? Dieses neue Leben, so Paulus, kommt von Gott und ist in Christus im Himmel verborgen. Das, was neues Leben sozusagen hergibt, findet sich bei Gott im Himmel. Wir könnten also sagen, wir müssen hier unsere Wurzel nicht in die Erde stecken, sondern unsere Wurzel in den Himmel raus hinauftragen und treiben und mit unseren Wurzeln das geistliche Leben von Gott in unser Leben hineinziehen. Die erste Beobachtung ist also, dieses neue Leben von Gott ist nicht etwas, was natürlich in mir und aus mir heraus sprudelt. Das neue Leben von Gott ist qualitativ unterschieden von dem, was sonst zu mir als Mensch gehört. Manchmal haben wir den Eindruck, ja, ich bin erlöst, ich bin getauft, ich habe eine Mitgliedsbescheinigung, eine Karte, dass ich zu einer bestimmten Kirche gehöre und nun bin ich Christ. Das würde bedeuten, ich bin gerade angefangen als Christ. Ich bin sozusagen gezeugt als Baby, aber Christ sein und Christ werden ist eine wachstümliche Entwicklungsarbeit. Und die ist nicht einfach so, nur weil ich irgendwie irgendwo einmal getauft worden bin, damit abgeschlossen. Sondern das neue Leben, das es von Gott gibt und das bei Gott ist, ist etwas, was es zu entdecken, sozusagen zu finden, zu üben, zu holen, zu integrieren gilt in meinem Leben. Da können wir ganz viele Worte für nehmen, je nach der Situation, in der wir vielleicht dann auch stehen. Wir haben es also zunächst einmal mit einem Gegensatz zu tun. Mit dem, was zu mir als Mensch gehört, ganz natürlicherweise, da ist auch die Bibel ganz offen. Das ist auch nicht an sich jetzt, sage ich mal, alles nur ganz schlimm jetzt in unserer, sag ich mal, bürgerlichen Denkweise. Aber es ist eben Teil dieses menschlichen Lebens und hat mit Gott nichts zu tun und widersteht Gott und ehrt auch Gott nicht auf natürliche Weise. Und auf der anderen Seite Leben von Gott, das er mir gibt. Es gibt diesen Gegensatz. Und wenn wir Christen sind, wenn wir Christen werden, gilt es, das einzuüben, zu schauen und zu sehen und vor allen Dingen auch zu unterscheiden, zu lernen, was ist etwas, was Gott ehrt, was ist Leben, das von Gott kommt, das zu Gott führt und das Gott meint, und was ist etwas, was ich sagen muss, das gehört in meine alte Existenz. Bleiben wir in dem Gartenbild, was entpuppt sich in meinem Gartenbeet als Unkraut? Und was entpuppt sich als Kraut oder als Gutes, was weiterbleiben soll? Ihr wisst ja, dass ich so als Gärtner in der realen Wirklichkeit dieser irdischen Existenz nicht gut bin. Ich taug da nicht wirklich. Wenn meine Frau mich früher zum Rasenmähen geschickt hat, habe ich das hinausgezögert, so lange wie ich konnte. Dann irgendwann musste ich es ja machen. Und ich erinnere noch so ein, zwei Situationen, wo meine Frau mich erinnert hat und mir gezeigt hat, ich möge hier an dieser Stelle vorsichtig mit meinem Rasenmäher fahren, weil nicht alles, was grün ist, ist Unkraut. Da waren auch Blumen gesät. Ich sollte aufpassen, was ich natürlich nicht getan habe. Aber wenn man erstmal so im Schwung ist halt. Und das andere habe ich auch entdeckt, dass manches Unkraut so verlockend bunt blüht. Das habe ich dann stehen lassen, weil es schon blühte. War ja wie eine Blume, aber es war eigentlich Unkraut. Es ist also gut, wenn wir unterscheiden lernen. Was kommt von Gott? Was ist Leben von Gott? Was ehrt Gott? Was ist Unkraut? Und was ist etwas, was Gott wachsen lassen will, was neu ist, was gut ist in meinem Leben? Lesen wir weiter in Vers 5, so heißt es, so ertötet denn, so bringt zu Tode, ja, oder so vernichtet denn, was irdisch ist in euren Gliedern. Paulus nimmt also hier das Bild auf, diesen Gegensatz von dem, was dem Leben dient und zum Leben führt, was gut ist vor Gott, und er zeigt auch auf, was eigentlich Unkraut ist, was man hinaustun sollte, was man ausreißt, was man wegwirft, auf den Kompost oder irgendwo anders hin. Und dann hat er einige Dinge aus dem alten Leben, aus dem Leben, das, sag ich mal, viele Menschen in unserer Zeit letztlich auch leben und in ihnen ist. Er nennt diese Dinge beim Namen und sagt, es geht dabei um Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Das ist zunächst mal ein erster Durchgang, wo er sagt, das ist nicht wirklich gutes Material für den Garten Gottes. Und er sagt weiter, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Gott mag das nicht. Gott widersteht diesen Haltungen, sie ehren ihn nicht und sie führen dazu, wenn wir sie anschauen nachher noch, dass im Grunde dadurch Unfrieden und Beziehungsstörung und Verwundung und Verletzung am eigenen Menschen, an der eigenen Person, aber auch zwischenmenschlich entsteht. Und er sagt den Kolossern, diese Dinge habt ihr einst erlebt, erfahren, das war etwas, was zu euch gehört hat früher. Ihr seid aber jetzt gläubig geworden. Ihr sollt das ablegen. Jetzt, wo ihr gläubig geworden seid, soll diese Haltung in euch nicht mehr weiter bestehen. Und er führt eine neue Liste an, die wir mit hineinnehmen. Nämlich, er sagt, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schandrede aus eurem Munde. Lüge, belügt euch nicht gegenseitig. Das, was also im Grunde Gott nicht ehrt, das, was Unkraut ist, das, was gejätet werden muss, und das ist etwas Aktives. Es gilt also, dass wir selbst aktiv werden. Das neue Leben ist nicht nur verschieden von dem, was zu mir als alter Mensch gehört, sondern Paulus sagt nun, ihr müsst auch das neue Leben helfen zu fördern, indem ihr das, was stört, wegtut. Unkraut hat die Eigenschaft, schneller zu wachsen, Raum zu, also meistens auch Licht, Licht zu rauben, die gute Pflanze zu überlagern, zu überdecken und im Grunde dem Boden die gute Nahrung zu entziehen. Und Paulus sagt, das neue Leben braucht Hilfe. Ihr müsst das Alte sozusagen überwinden und Raum geben für das Neue. Bleiben wir mal beim Unkraut jäten, dem aktiven Vorgang, diese Dinge abzustellen. Es bedingt also im Grunde genommen, dass wir hingucken, unterscheiden und erstmal sagen, was gehört eigentlich zu den ganzen bösen Dingen? Da geht es um Habsucht. Da geht es um böse Begierde, um Unreinheit, um Leidenschaft, um Unzucht. Da geht es, wir würden vielleicht heute sagen, um diesen Bereich zwischengeschlechtlichen Verhaltens, wo es darum geht, dass Sexualität, Freundschaft und Beziehung zu Frauen und zu Männern außer Kontrolle gelebt werden. Da geht es um Ungerechtigkeit, da geht es um böse Begierde. Interessant ist, dass ja wir auch in uns Sehnsucht tragen, Sehnsucht haben. Aber böse Sehnsucht und böse Begierde ist eben gerichtet auf etwas, was mir nicht zusteht oder was zerstört oder was belastet. Unreinheit, das bedeutet nicht nur körperlich vernachlässigte Pflege, sondern es bedeutet auch hier in dem Bereich von Sexualität, dass man außerhalb einer Normalität, außerhalb von Anerkannten sozusagen lebt und sich betätigt. Unzucht, dass man unkontrolliert, ohne Zucht, ohne Selbstbeherrschung unterwegs ist und dass man meint, man muss alles um jeden Preis hier und sofort haben. Auch im Bereich beispielsweise des Essens gibt es ja sowas, dass man, es gibt so ein nettes englisches Sprichwort, das heißt so, oder ein englisches Wort, dass jemand sagt, ich bin auf Diät im Englischen, I'm on diet. Und dann fragt man ja, welche nimmst du denn, welche Diät machst du denn? Er sagt, er macht Seafood-Diät. Und denkt man, Seafood, er isst lauter Fisch und Dinge aus dem Meer. Aber es schreibt sich etwas anders. Es heißt dann nämlich Seafood and eat it. Ich sehe Essen und esse es sofort. Also ich gebe zu, diese Diät finde ich attraktiv. Aber sie hilft nicht. Vor allen Dingen, es ist auch etwas, wo wir sagen, wir sind außerhalb unserer Kontrolle. Wir haben keine Zucht. Wir haben keine Disziplin. Habsucht, die hier sogar beschrieben ist als Götzendienst, als etwas zutiefst Widergöttliches. Warum? Weil Habsucht ständig sich selbst im Mittelpunkt hat und alle Ressourcen um mich herum auf mich selbst bezieht. Ich brauche ständig immer etwas, weil ich mich kontinuierlich als Verlierer, als Mangelwesen erfahre und erlebe. Und das führt zu einer Vergötterung der eigenen Person. Es ist Götzendienst. Da ist kein Raum für Liebe, kein Raum für andere, kein Raum für Gott und keine Dankbarkeit für das, was er mir anvertraut. Das, was wir gesungen haben, der Schöpfergott, der mir gibt, der meine Sehnsucht stillt, der mich reich macht. Und in diesen Kontext hinein nennt Paulus auch noch anderes Unkraut, was zwischenmenschlich Beziehungen zerstört und belastet. Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung, Schandrede, Lüge. Wir denken so gerne in kirchlichen Kreisen, das kommt unter uns alles nicht vor. Weit gefehlt. Wir können sehr schnell unsere Contenance, unsere Selbstbeherrschung verlieren. Wir können auch, je nachdem, welche Situation wir vor Augen haben, in unserer Rede maßlos werden. Wir können in unserem Urteil anderen Menschen gegenüber böse werden. Wir können ihnen Böses wünschen. Und manches von dem, was wir sagen, gerät vielleicht sogar zum Fluch. In unserem Mund finden sich Redeweisen, die schändlich sind. Nicht nur nette kleine Missverständnisse und Witze, vielleicht auch schändliche Witze. Vielleicht auch sehr schlüpfrige Witze. Es ist etwas, wo wir merken, diese Dinge sind sozusagen eigentlich nicht von Gott als das Material vorgesehen, das im Garten wachsen soll. Es kommt vor, aber Gott sagt, jäte es. Achte darauf, dass diese Dinge verschwinden. Ermutige, sei freundlich. Zunächst einmal, der erste oder der zweite Gedanke ist, das neue Leben, um es zu fördern, beginnt damit, dass wir erstmal entdecken, was schadet, was ist alt, was bringe ich mit, was hat mein Leben, mein Denken, mein Reden, mein Urteilen bisher bestimmt und was ist nicht gut und das muss aus dem Alten, das muss aus dem Leben weg, ich muss Unkraut jäten. Ich brauche den Blick dafür, dass die Aufgabe, das zerstörerische Böse zu meiden und auszutilgen, ein Auftrag ist, den Gott mir gibt und den er mir zumutet, dass ich darin auch arbeite und tätig bin. Paulus sagt, ihr habt den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen. In der Taufe ist das Alte vergangen und ihr müsst einüben, dass es euch nicht weiter in eurem Tun bestimmt. Und ihr habt einen neuen, ihr habt ein neues Beet gepflanzt, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Ihr habt euch entschieden, in eurem Leben, in eurem geistlichen Garten soll etwas anderes, soll Gutes wachsen. Und dazu hat Gott sozusagen den Boden auch aufgelockert und hat gesagt, ja, ich will es euch gelingen lassen. Es soll Neues in eurem Leben, in eurem Garten, soll Neues wachsen, soll Neues entstehen. Und es geht also jetzt nicht nur darum, dass wir Unkraut jäten, sondern auch, dass wir das Neue fördern, dass wir Neues pflanzen, dass wir Neues aussehen, damit neues Leben sozusagen gelingt. Und da beschreibt er, legt also in Vers 12, legt also als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld an. Ertragt einander, verzeiht einander. Das Neue, das Gott uns schenkt, muss gelebt und geübt werden. Es geschieht nicht einfach nur so, sondern es braucht genauso eine aktive Unterstützung, eine Hinwendung vor uns, dass wir es wollen. dass wir es wollen. Wenn ich merke, meine erste Reaktion in einem Streit ist vielleicht aufbrausend, wütend und zornig, dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, nein, das will ich nicht. Und die zweite Haltung wäre zu fragen, was wäre denn eine Antwort oder eine Haltung der Güte und der Milde? Was wäre denn ein Ausdruck von Erbarmen, wenn ich sagen möchte, ich möchte in dieser Seite wachsen. Wie kann ich es lernen? Wie kann ich es einüben, barmherzig zu werden? Vielleicht kann ich Gott fragen, er möchte mich erinnern in seinem Wort, wo ich ein Beispiel finde, wo Jesus Menschen barmherzig gegenüber war, um zu sagen, aha, so geht es. So geht es. Da hat Jesus vielleicht zunächst einmal dem anderen zugehört, ihm Zeit gegeben. Ich denke da an Bartimäus, den blinden Bettler, der brüllte und schrie, dass Jesus stehen bleiben soll. Erbarme dich meiner, rief er. Und die Haltung Jesu war, stehen zu bleiben, ihn kommen zu lassen, zuzuhören, zu fragen, was ist dir wichtig, was ist auf deinem Herzen? Vielleicht beginnt Barmherzigkeit und Erbarmen mit anderen Menschen so, dass ich wegschaue von meiner ersten Reaktion, von dem, was mich aufregt und dass ich den Gedanken einübe, was ist die Situation denn des anderen? Was ist denn, was er braucht? Da hat mal ein Mensch gesagt, Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Wir sollen doppelt so oft zuhören, wie wir reden. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Menschen üben diese eine Liedstrophe intensiv. Oder dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Vielleicht sollten wir die Strophe umdichten. Oder dass ich 1000 Ohren hätte. Dass ich zuhöre, dass ich zugewandt bin. Das Gute, dass sozusagen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, einüben sollen, ist Sanftmut. Ich liebe dieses Wort, so schwer es mir auch immer wieder fällt. Es bedeutet, ich soll mutig sein. Ich brauche Mut, richtig Mut, sanft zu denken, sanft zu bleiben. Das fällt uns Männern manchmal sehr schwer. Aber nicht nur Männern. Wir haben da vielleicht eine andere Strategie. Aber auch Frauen können an dieser Stelle genauso in dieser Gefährdung stecken, mit einer spitzen Zunge und mit schneidenden Bemerkungen Menschen sozusagen nicht sanftmütig zu begegnen, sondern verletzend unterwegs zu sein. Geduld, geduldig zu sein, es ist so schwer, es ist so schwer. Und wer darum betet und bittet, Herr, schenk mir Geduld, den lächelt der Herr an. Nichts lieber als das, das macht Gott gerne. Aber ich kann euch eins sagen, ihr kriegt die nächsten Wochen sowas von Stress, weil Geduld lernt man nur dort, wo man keine Geduld hat. Geduld wird nur dort gelernt, wo ich mich geradezu zwingen muss zu warten. Ich finde es immer so faszinierend, wenn man bei Ärzten im Wartezimmer sitzt, wie viele Leute keine Geduld haben. Ich habe einen Termin um 10 nach, jetzt ist schon 12 nach. Und ich denke, ja gut, hey, wenn ich zum... Und dann gibt es ein Senior, das fand ich so süß vor kurzem, ein Senior sagte dann, wenn ich hierher komme, nehme ich mir den ganzen Tag nichts mehr vor. Der kannte den Doktor. Also, da muss man auch warten. Geduld, warten, so schwer. So schwer. Aber es ist etwas, was hilft, was Gott gut findet, wenn wir geduldig sind, wenn wir warten können, bis Gottes Stunde kommt. Ihr Lieben, das ist eine der schwersten Lektionen, zu warten, bis Gott endlich so weit ist. Und ich sage das mal so aus dieser Erfahrung auch heraus. Man hat manchmal, man sagt das, es gibt da so viele nette Worte, Gott kommt nie zu spät, immer 5 vor 12. Und wenn man denkt, oh, hoffentlich geht die Uhr richtig, die der Herr hat. Er sagt ja auch, ein Jahr oder ein Tag sind für ihn wie 1000 Jahre. Und ich denke, ich warte schon so gefühlte 1000 Jahre. Ja? Gottes Uhren malen anders. Gottes Uhren gehen langsamer. Es gibt so viele Worte für die Beschreibung, die uns helfen soll, Geduld zu üben, weil Gottes Zeit ist eine andere Zeit. Gott antwortet nicht immer so, wie wir es wollen. Und er antwortet nicht immer so, wann wir es wollen. Denk an die Situation Jesu mit seiner Mutter, als sie ihn ermutigen wollte, noch was zu tun, als der Wein ausging bei der Hochzeit zu Kana. Und er sie ablaufen ließ. Was habe ich mit dir zu tun? Was geht's dich an? Halt dich da raus. Und Maria, so als Vorbild des Glaubens, wird von dort her auch abgeleitet, sagt dann ein sehr weises Wort. Wenn er etwas sagt, macht es, dann macht es. Sie ahnt, da ist was im Busch oder zwischen Himmel und Erde auf dem Weg. Wir können das jetzt auch formulieren, wie wir wollen. Aber sie sagt, wenn er etwas sagt, tut es. Gott hat seine Zeit, wenn er Dinge zur Erfüllung bringt. Uns fällt das schwer zu warten, aber nur dort lernen wir es. Wir sollen gütig sein, wir sollen Güte anlegen, wir sollen unsere Augen auf das Gute richten. Wir sollen nicht sozusagen zuallererst immer gucken, wo ist der schwarze Punkt. Erinnert euch? Sondern wir sollen das Gute sehen, das Schöne, das Weiße. Wir sollen sehen, was Gott an Segen schon gegeben hat, auch bei anderen Menschen. Wir sollen sehen, was Gott Menschen, die vielleicht auch ihre Fehler haben, aber was sie Gutes mitbringen. Und das Interessante ist, wenn ich mir die Mühe mache, das Gute mir vor Augen zu führen, fällt es mir leichter, wieder neu einen Schritt auf den schwierigen Menschen zuzugehen. Weil das Gute mir zur Brücke wird. Weil das Gute mich und den anderen verbindet. Für das, was Gott auch durch mich zum anderen hin tun möchte. Wir sollen sanftmütig sein. Wir sollen Erbarmen haben. Wir sollen Mut haben, einander zu dienen. Wir sollen einander tragen und ertragen, da wo manches so schwer miteinander ist. Wir sollen einander verzeihen. Und Gott möchte, dass unter uns Liebe regiert und Friede ist und Friede bleibt. Kante zeigen. Was bedeutet Kantenpflege? Es gibt im Deutschen dieses Wort, Kante zu zeigen oder jemandem einmal die Kante zu geben, um deutlich zu machen, hier ist eine Grenze, hier ist etwas, was deutlich markiert, das ist drinnen, das ist draußen. So geht es und so geht es nicht. Kantenpflege heißt für mich als Christ bewusst, an den Stellen einmal nur auszusteigen und bewusst das Gute und das Positive zu leben. Das Gute zu denken. Den Mut zu haben, sanft zu sein. Zu schauen, dass der andere zum Zug kommt. Zu gucken, dass der Nächste gefördert wird. Dass meine Freundlichkeit, wie Paulus schreibt, Menschen mitbekommen. Dass meine Rede freundlich ist, dass meine Worte positiv sind. Puh, denken wir, das ist aber eine Menge Arbeit. Geht es denn nicht irgendwie leichter? Kriegen wir es denn nicht irgendwie ein bisschen besser hin? So schwierig ist doch das Wachsen im Garten auch nicht. So viel Anstrengung kann ich bei den Pflanzen, die wachsen, eigentlich nicht erkennen. Ich glaube, dass es schon eine Atmosphäre gibt, sozusagen, wo das Gute leichter fällt. Wir könnten sagen, vielleicht eine klimatische Verbesserung oder wir können von mir aus auch von Dung reden oder von Dünger. Das ist mir egal. Was jedenfalls hilft, das Gute zu fördern und diese Atmosphäre in einem guten, wachstümlichen Klima zu belassen, ist, wenn Paulus dann schreibt, das Wort Christi wohne reichlich in euch, belehrt und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit, singt mit Psalmen, mit Hymnen und geistlichen Liedern. Gott voll Dank in eurem Herzen. Da, wo wir immer wieder Wort Gottes lesen, wo wir uns ermutigen lassen vom Wort Gottes, wo wir in uns und mit uns singen, schaffen wir ein Klima, in dem das Gute von Gott in mir wächst und gedeiht. Ich habe festgestellt, dass Gott viele Lieder in mir aufnimmt und viele Lieder in mir zum Singen und Klingen bringt, immer dann, wenn genau die Situation anders ist als in dem Lied. Wenn ich wütend werden will oder wenn ich traurig bin, singt es plötzlich ganz fröhlich in mir. Und ich denke, das brauche ich jetzt gerade nicht. Ich fühle mich so ganz anders. Aber es ist das Gute und das Schöne, das Gott zum Schwingen bringt, damit das Gute gedeiht, damit ich das Gute sehen kann, damit ich das Gute wagen kann. Es ist ein Wort Gottes, das ein anderer mir sagt oder das ich finde. Das, es gibt so einen Liedtext, so, dass Gott Dinge zu mir ins Leben bringt, wie scheinbar zufällig. Eine Postkarte mit einem Bibelspruch oder ich greife ein Buch und ein Bibelvers fällt raus. Oder ich greife die Tageszeitung und entdecke in der Tageszeitung das Wort für den Tag. Es sind so Kleinigkeiten, wo Gott mich ermutigt, wo das Klima von Gott so gestaltet wird, dass sich in mir das Gute entwickelt. Das Wort Christi wohne reichlich in euch, belehrt einander und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit. Wir sind nicht nur in unseren missionarischen Bemühungen nach außen manchmal sprachlos geworden. Ich glaube, dass wir oft auch als Christen untereinander schon lange nicht mehr uns ermutigen und ermahnen mit dem Wort Gottes. Ich glaube, dass wir diese Wirklichkeit oft in unseren Gemeinden in den letzten Jahrzehnten verloren haben. Dass wir das, was wir tun, herleiten mit einem Bibelwort. Dass wir das, was wir einander erklären, beziehen auf ein Bibelwort. Dass wir uns sozusagen wirklich in den Weg des anderen stellen und uns ermutigen, gegenseitig zu beten oder zu danken. Oder vielleicht zu sagen, hör mal, an der Stelle, das war jetzt aber ganz schön grillig, wie du da gerade gedacht hast. Als mein katholischer Freund mich hier aus Gerolfing mal, wir haben mal so miteinander gesprochen, und da war ich so richtig stinkig in einer Situation und da sagte er so ganz süß hinten drauf, gell Stefan, das musst du jetzt aber beichten. Und wo ich dann so dachte, Mensch, das tut so gut, dass einfach einer mal sagte, mal, das war jetzt neben der Spur. Und wo man innerlich sagen kann, ja, es tut mir leid, das war jetzt nicht in Ordnung. Dass sich die Rede nicht festsetzt in meinem Herzen. Dass das Unkraut nicht blüht. Ich komme zum Schluss. Unkraut jeden Kantenpflege heißt für mich, dass ich lerne, in dem neuen Leben, das Jesus mir gegeben hat, in meinem geistlichen Garten bewusst hinzuschauen, was ist Unkraut? Was ist nicht in Ordnung vor Gott? Wie rede ich, wie denke ich, wie verhalte ich mich, was schaue ich an, was prägt mein Denken? Bin ich noch so unterwegs, wie es früher war? Bin ich noch so wortgewaltig, so negativ? Oder ringe ich und kämpfe ich darum, dass das weniger wird? Unkraut jeden. Und ich sage es noch einmal, vielleicht ist es auch einmal hilfreich, mit jemandem darüber zu reden. Schau mal, das alles, ich kämpfe an dieser Stelle mit dieser Haltung. Ich will das vor Gott bringen. Die Macht der Sünde besteht darin, dass sie heimlich ist. Dort, wo man Sünde ans Licht bringt, dort, wo man Unrecht vor einem anderen ausspricht, dort, wo man gemeinsam zum Kreuz kommt, da verrate ich die Sünde und da wird sie entmächtigt. Da wird Raum. Vielleicht brauchen wir das wieder, dass wir einander sozusagen aufsuchen und einander das Herz öffnen, dass wir vor dem Kreuz sind. Und ich kann euch eins sagen, wer immer mit einem anderen vor dem Kreuz so gebetet hat, entdeckt etwas, ein tiefes Geheimnis. Nämlich nicht, dass der andere über mir ist, sondern dass wir beide unterm Kreuz sind. Und dass wir beide Vergebung und Annahme von Christus erleben. So wie wir heute gesungen haben. Er ist ein Gott der Gnade, er vergibt gerne, sein Zorn besteht nicht ewig. Er will, dass geistliches Leben wächst. Deshalb raus mit dem Alten, Unkraut jeden. Der zweite Gedanke war Kantenpflege. Das Gute zeigen, das Gute üben. Die Grenze aufzeigen, das Gute einüben und das Gute wollen, das Gute wagen. und auch vielleicht sich einlassen im Gespräch mit anderen, das Wort Gottes herzuleiten, zu zitieren, sich gegenseitig am Wort Gottes auszurichten, zu stärken, zu ermutigen, zu belehren, zu ermahnen. Warum? Weil man besser ist? Nein, weil wir möchten einander helfen, dass das geistliche Leben gelingt. Wir wollen einander helfen, dass das Gute in dem Garten des anderen wächst und dass das neue Leben von Christus in ihm Gestalt gewinnt. Und dann, wenn wir das einüben, wenn wir diese kleinen Schritte wagen, entdecken wir den letzten Vers für heute hier. Alles, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Und dankt ihm durch Gott, dem Vater. Dort, wo wir uns bemühen, in dieser Weise unterwegs zu sein, entdecken wir, dass mit einem Mal dieser Jesus Christus viel häufiger in meinem Leben eine Rolle spielt als bisher. Ich entdecke mit einem Mal, da ist so viel, was sich von Jesus herleitet. Da ist so viel, wo ich Jesus mit einem Mal in meinem Leben begegne und ihn entdecke, wie er zu mir spricht und mich anrührt. Und mit einem Mal merke ich vielleicht auch, mein Leben ist gar nicht so langweilig. Dieses Jesus am Sonntagmorgen ist nicht nur eine einmalige Übung, sondern hey, im Alltag kommt er ständig um die Ecke. Ich sehe ihn jetzt in letzter Zeit so häufig. Er ist wie ein Gärtner, der mir zeigt, wo Unkraut ist und der mir helfen möchte, das Gute zu wässern und zu düngen, damit das Gute, was er in mein Leben gegeben hat, wächst und gedeiht. Ein Schritt zu wachsen und zu reifen, das Unkraut zu jäten, Kante zu zeigen, das Gute zu wagen, das Gute zu üben, am Wort Gottes miteinander gemeinsam unterwegs zu sein. Amen.